Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Mahlzeit. Hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau und Radio Korax.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Der Oliver übt schon für die Pressekonferenz hier mit 3 Mikros vor sich.
Der ist alles ein bisschen kompliziert gerade.
Die Ministerpressekonferenz hier bei Radio Blau. Bevor wir jetzt zu den neuen Corona-Maßnahmen kommen, würde ich sagen, hallo, hallo Olli.
Hi, grüß dich.
Und hallo Jasmin, grüß dich.
Moin.
Viele Stimmen gleich noch hier aus dem Off im Skype. Vorher noch das kleine Trompetensolo hier und Musik neue von MGMT Mother Nature. Viel Spaß bei Filmriss.
Bewohner der Erde, hier spricht Postetnik Wogon Jelz vom Galaktischen Hyperraumplanungsrat. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, sehen die Pläne zur Entwicklung der Außenregionen der Galaxis den Bau einer Hyperraum-Expressroute durch ihr Sternensystem vor. Und ihr Planet ist einer von denen, die gesprengt werden müssen.
Filmstart der Woche.
Haben Sie denn den Aushang nicht gelesen?
Ja, schlag extra im Keller aus.
Genau, richtig.
Ja, das.
Mit irgendwie 3 Türen oder so, die man vorher öffnen muss und immer einen Schlüssel für haben. Das ist großartig. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz hin, aber es ist, der Anhalter ist einfach grandios und unerreicht immer noch. Aber wir sind jetzt mittendrin in den Filmstarts der Woche und sprechen zunächst einmal vielleicht über einen der sicherlich am kontroversesten diskutierten Filme. Das ist schon echt ein seltsames Ding. Ich musste zwischendurch, als ich dann irgendwie gelesen habe hier, dass der Film seine 100-Millionen-Grenze überschritten hat und dass er halt irgendwie so weit hoch rangiert in den amerikanischen Charts und so und mir irgendwie überhaupt nichts sagte, musste ich dann nochmal nachgucken und dann fiel mir der Groschen wieder und ich dachte mir, ja stimmt, richtig, der Film war das, ja. Es war dann die Überlegung, ob er bei uns überhaupt in die Kinos kommt oder direkt auf DVD und Blu-ray und sie bringen ihn jetzt in die Kinos. Mal gucken, ob es bei uns ein ähnliches Echo geben wird. Aber erzählt doch vielleicht einfach mal, womit wir es hier mit hier zu tun haben.
Im Grunde Action-Schund. Also im Kern ist es halt ein Action-Film. So jemand geht nach Südamerika und legt sich mit Kartellen an, um gegen den Menschenhandel zu kämpfen, um es ganz kurz zusammenzufassen.
Tatsächlich hat der Film ja de facto keine Action. Also es ist wirklich, es ist kein Action-Film.
Ja. Und, erzähl doch mal, was es ist. Warum ist dieser Film auch vor allen Dingen im Vorfeld so kontrovers diskutiert worden?
Genau,
und so erfolgreich
tatsächlich, warum er so kontrovers diskutiert wurde, hat im Grunde genommen nichts mit dem Film zu tun, als primär mit einer da im Hintergrund reichenden Verschwörungsideologie, nach welchem die sogenannte Elite und der Deep State verhindern wollen, dass der Film jemals gezeigt wird oder dass die Leute sich den Film angucken. Und das alles, für mich persönlich ist es am Ende nichts anderes als eine äußerst effektive Marketingstrategie. Worum geht es in diesem Film? Wir folgen hier dem Regierungsagenten Tim Ballard, der gespielt von Jim Caviezel. Tim Ballard ist eine echte Person, also die gibt es tatsächlich, ne? Die beruflich Pädophile oder kriminelle Kinderschänder, wie auch immer, jagt und verhaftet und vor Gericht bringt und hier nun gewissermaßen ein eigenes Ding dreht, um jetzt tatsächlich Kinder aus Südamerika, aus Kolumbien zu retten. Insbesondere halt 2 Kinder, die ihm aus emotionalen Gründen, die im Film dann näher erläutert werden, dann auch noch etwas mehr am Herzen liegen. Genau. Das ist dann im Wesentlichen auch schon die Geschichte. Der Film, der wurde damals 2018 bereits von Alejandro Monteverde gedreht, ein Regisseur, der unter anderem Filme wie Bella oder Little Boy und demnächst auch Cabrini produziert hat.
Der sagt Film uns alles nichts und muss uns wahrscheinlich auch nichts sagen, oder?
Ja, ich habe mir da, ich hab mal in die Trailer reingeschaut. Das ist alles sehr, scheinbar alles recht blumige Filme, aber durchaus möglicherweise unterhaltsam. Ich habe jetzt bloß die Trailer gesehen. Mhm. Und nach Sound of Freedom bin ich durchaus auch überzeugt, sage, okay, das ist definitiv ein Mann, der sein Fach beherrscht. Der Film, der sollte ursprünglich von 20th Century Fox vertrieben werden. Dann wurde 20th Century Fox aber von Disney eingekauft und Disney hat gesagt, nö, wir haben keinen Bock auf den Film und auf 200 andere Filme auch nicht, unter anderem Stirb langsam 6. Fuck you. Und haben diesen Film gecancelt und seitdem ist man dann auf der Suche gewesen nach einem neuen Verleih. Dann kam nun auch noch Corona dazwischen und irgendwann hat man den Verleih Angel gefunden, ein Studio, ein Verleiher, der halt primär christlich motivierte Filme dreht, also sowas ähnliches wie Bibel-TV, nur in den USA. Und so stumpf gesehen.
Das ist eine Erklärung.
Ja, ich bin da wirklich extrem ignorant rangegangen. Ich habe mich im Rahmen der Recherche für diesen Film habe ich mich mit QAnon auseinandergesetzt. Das ganze Ding, das ging völlig an mir vorbei. Und ich habe mir jetzt tatsächlich mal so einen Podcast angehört.
Bist du, kannst du den Erfolg erklären, Jasmin?
Also es ist halt Confirmation Bias, ich hatte es als Action-Hund beschrieben, es ist tatsächlich nicht sehr Action, also nicht wenig Action dran, aber es inszeniert halt so ein Bild von Männlichkeit, vom White Savior, der halt losgeht und in der sozusagen im globalen Süden die Dinge richtet und gegen den Menschenhandel vorgeht, wobei halt sozusagen alle Kartellleute halt als böswillige Kreaturen dargestellt werden. Und das Ding spielt zum einen in rassistische Ressentiments, die in den USA super prominent sind, rein. Zum anderen verkauft es diese Geschichte auch kompetent. Also es ist schon ein Film, der halt diese Darstellung von hier ist ein heldenhafter Typ, der halt versucht, die Welt besser zu machen und sich dafür einsetzt und gegen halt so das Schweinesystem kämpft. Und das hat ja auch eine Attraktivität. Und wenn der Film eben nicht auf einer realen Person in diesem Form basieren würde, oder wenn diese reale Person nicht so einen Einfluss auf den Film hätte oder so umstritten wäre, wäre es halt auch gar nicht so bemerkenswert, wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich. Der Film hat sich nicht ausgesucht, mit QAnon assoziiert zu sein, aber der Gedanke, dass eben eine Elite oder Verschwörung Kinder entführen, ist halt einer, der in den USA nochmal deutlich mehr als hier in Deutschland zu einem politischen Gewicht geworden ist und immer wieder aufgebracht wird. Und Leute, die sich halt damit verbunden fühlen, fühlen sich von diesem Film angesprochen und repräsentiert. Und da sehe ich halt auch eine Problematik drin, dass sozusagen, wenn ein Film als ein Gesinnungsstück für Verschwörungsideologien wahrgenommen wird, dann hat der Film halt ein Problem in seinem Image. Es ist ein lukratives Problem zu haben, scheinbar in den USA, was erschreckend ist, aber
es gab ja auch diverse Aussagen irgendwie von Jim Caviezel, die ja im Vorfeld dann nochmal für Diskussionen sorgten.
Ne? Ja, der wurde auch von Tim Ballard selber ausgesucht, weil er Jesus gespielt hat.
Ja. Er soll ja jetzt Jesus auch in der Fortsetzung spielen demnächst, aber gut.
Ja,
das ist ein anderes Kapitel. Mel Gibson dreht gerade die Fortsetzung von Jesus, genau.
Ja. Manchmal kommen sie wieder, der Sohn von Jesus.
Manchmal die Auferstehung, verdammt normal. Leute,
nichts gelesen. Quasi vielleicht so ein vorweggenommener Film dann. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich bin da nicht gänzlich deiner Meinung. Also, weil dieser Film für sich gesprochen, das hat auch der Alejandro Monteverde immer wieder betont, er hat gesagt, er hat im Grunde, er hat nie wirklich das in diesem Film gesehen. Ja, für ihn war dieses ganze Marketinggedöns, diese Kontroverse, die dieser Film ausgelöst hat, das war nicht seine Absicht. Und für sich gesprochen ist der Film im Endeffekt für einen Samstagnachmittag oder für die familienabendliche Samstagsunterhaltung gedacht, wo du dann mit deiner gesamten Familie dann vor dem Fernseher sitzt.
Oh Gott. Ich stelle mir das gerade vor, eine Familie, die sowas guckt am Samstagnachmittag.
Und jetzt so sagst, Mensch, das ist jetzt vielleicht mal, das ist jetzt vielleicht kein grenzenlos leichtes Thema wie Indiana Jones oder sowas. Ne, das ist schon etwas gravierender, aber dieser Film, der leitet dich dort durch, der sagt dir, was du denken sollst und der gibt dir am Ende auch, Achtung, Spoilerwarnung, ein kleines Happy End, was in gewisser Weise dann auch wieder relativiert wird. Du wirst in keinerlei Konflikte gebracht, wo du dann selber irgendwelche Überlegungen, Entscheidungen treffen machen musst für dich selber, sondern es wird dir alles gewissermaßen brühwarm vorgebracht. Und insofern finde ich diesen Film persönlich auch ziemlich wichtig, weil hier geht es um Kindesentführung und das nicht einfach nur als Plotte weiß oder Menschenhandel. Und Menschenhandel, da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert, das ist definitiv ein Thema. Also weltweit haben wir 27 Millionen Menschen, die im Zwangshaft leben, also quasi in so einer modernen Sklaverei leben. Und wenn man Zwangsehen noch mit dazu nimmt, da sind wir bei über 40 Millionen, das ist die Hälfte der Bevölkerung unseres Landes. Und das ist tatsächlich schon ein Thema. Und im Mainstream findest du Filme, die sich damit beschäftigen, also ernstzunehmend beschäftigen, für ein breites Publikum greifbar beschäftigen, halt tatsächlich nicht. Da ist jetzt Sound of Freedom, ich weiß nicht, ob es der erste ist, wahrscheinlich nicht, aber nee. Definitiv ein durchaus funktionierender Film. Und ich schaue jetzt gerade auf das Budget, $243 Millionen hat er aus Gründen bisher eingespielt, als Box Office und bei einem Budget von 14,5-15 Millionen Dollar.
Ja, ich glaube, dass halt Leute ihre eigene Biografie nicht in diesem Maße inszenieren sollten, wie Tim Ballard das getan hat. Der wird halt auch von Leuten, die das beruflich tatsächlich, also er ist halt hat halt seine eigene Organisation mit Operation Underground Railroad, halt so ein, mit dem halt Leute versucht, aus Menschenhandelssituationen rauszunehmen und seine, wollen wir ihm mal seine Gründe dafür auch gar nicht absprechen. Und es ist auch cool, dass da sich Leute bemühen, aber Leute, die sich halt eben beruflich auf einer größeren Ebene da beschäftigen und die aus den Ländern selber kommen, kritisieren halt seine sozusagen seine Alleingänge und wie er das angeht als so borderline illegal bis schädlich. Und das ist halt was ich sozusagen, wenn sozusagen die Hilfsorganisationen im globalen Süden diese Organisation halt als schädlich verurteilen, möchte ich halt nicht, dass das sozusagen der Blick auf dieses Thema ist. Und ja, natürlich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, aber wie du halt schon geschildert hast, sozusagen ein Film, der keine Fragen lässt bei einem so komplexen Thema und gleichzeitig den Leuten sagt, was sie denken sollen. Also vielleicht verwundert es nicht, dass auch FaschistInnen den Film für sich vereinnahmen, weil es halt eben ein Film ist, der ihnen im Rahmen ihrer Meinung sagt, was sie halt denken sollen. Sie fühlen sich dann so, und das ist, was ich eh schon gedacht habe, ja cool, Bestätigung für mein Weltbild, und dann feiern sie den Film ab.
Ja, das ist im Endeffekt die Funktionsweise eines Mainstream-Filmes. Also wenn du dir Filme guckst wie Fast and Furious und solche Späße, die stellen dich alle nicht für Konflikten und die leiden dich dadurch. Ja. Ne, das ist, also man sollte diesen Film jetzt nicht als mehr machen, was er ist. Ne? Das Einzige, was ich wirklich verwerflich, aber mindestens genauso genial finde, ist halt tatsächlich die Marketingstrategie. Also Jim Caviezel und die Beteiligten um Tim Ballard und Jim Caviezel, die sind halt hingegangen und haben halt die Tatsache, dass der Film so lange gebraucht hat, bis er halt irgendwann mal einen Verleih gefunden hat und veröffentlicht wurde, als Verschwörung abgetan, so, oh, wir haben hier Steine überwunden und dies und das und jenes, und damit ihr diesen Film überhaupt sehen könnt, und mussten durch Täler gehen, und was natürlich kompletter Nonsens ist. Also es gibt ganze Filme, die abgedreht wurden und gar nicht gezeigt wurden, zum Beispiel Bad Girl.
Ne? Ja, ich finde es auch nicht genial, also es funktioniert, aber ich finde es trotzdem verwerflich, sozusagen, dass sie sich in diesen Verschwörungserzählungskosmos mit reinklinken dadurch und praktisch eine Bestätigung schaffen von, es gibt solche Verschwörungen, die die richtigen Meinungen zurückhalten, weil auch unsere Regierung ist im Kinderhandel involviert, und das ist halt so eine, oder die Hollywood-Lied ist im Kinderhandel involviert. Finde ich halt eine Aussage, die da implizit mitschwingt und die halt sicherlich nicht in dem Umfang, wie das gemeint ist, der Wahrheit entspricht und deswegen halt schädlich ist.
Sehr, 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 sehr schön. Deshalb auch wirklich verwerflich. Ne? Ja. Und das Geilste daran ist, ich meine, und da hatte ich tatsächlich, da film ich zum Nachgang noch einen Ticken verloren, weil ich war wirklich überzeugt, und ich fand das wirklich gut, das ist wirklich echt gut gemacht, und das hat wirklich Bilder bei mir im Kopf erzeugt, die dann auch erst mal nicht weggehen wollten. Und aber in den Credits hat er dann noch einmal so eine important message, eine wichtige Nachricht an die Zuschauer, wo er sich dann hinstellt, und also Jim Caviezel, wo er sich dann hinsetzt und dann nochmal die Wichtigkeit dieses Filmes untermauert und den Leuten sagt, Mensch, besucht unsere Webseite und kauft euch Tickets und kauft Tickets für eure Kumpels, die sich den Film nicht leisten können. Da hat er dann so einen QR-Code, ich weiß nicht, ob der in Deutschland funktionieren würde, und gesagt, ja, holt eure Handys raus. Und das war dann, das war Marketing. Ey, ich habe das ist Marketingniveau auf. Ich kann es gar nicht beschreiben.
Das versuchen ja jetzt andere zu kopieren. Ne? Die Analyse läuft ja jetzt quasi. Wie konnte das funktionieren? Wie kann man das rekonstruieren?
Also ganz ehrlich, ohne dieses Hintergrundmarketing wäre dieser Film niemals auf gegenwärtig 243 Millionen Dollar oder über 243 Wahnsinn. Millionen Dollar gekommen. Und Tendenz steigend. Ja, und es ist zwangsläufig extrem gefährlich, was hier betrieben wurde. Und was letzten Endes auch so ein bisschen die Absicht und die Ernsthaftigkeit dieses Filmes irgendwo auch untergräbt. Na, also ich habe dazu auch nochmal weiter recherchiert. Also alleine in Deutschland werden pro Jahr irgendwas so zwischen 300 und 500 Fälle juristisch abgeschlossen, die sich dann tatsächlich halt mit nationalen Menschenhandelthemen und Missbrauchsthemen in dieser Richtung dann halt beschäftigen. Mhm. Und das ist eine Hausnummer. Und aus dieser Perspektive finde ich diesen Film wichtig. Ich bin froh, dass der mainstream-technisch erfolgreich ist. Ich hätte mir nur gewünscht, dass er ein bisschen kürzer ist, aber das wünsche ich mir bei fast jedem Film. Und das
vielleicht auch besser.
Und dass das Marketing vielleicht ein bisschen, naja, okayer gewesen wäre.
Ja, aber dass er auch im Endeffekt vielleicht ein besserer Film wäre, oder? Ich meine, vielleicht der Film auch ein bisschen, also wäre dem Thema auch mehr gedient.
Ende. Oder halt ein vielschichtigerer Film, der nicht den Tim Ballard, wir gehen da rein, wir lösen das, Ansatz verkauft.
Ich finde das ja so erstaunlich, um jetzt vielleicht auch mal irgendwie zum Schluss zu kommen, finde ich halt wirklich einfach so erstaunlich, dass der Film dann darüber hinaus halt auch so wahnsinnig breit bei uns anläuft. Ja. Ne? Der hat ja wirklich unheimlich viele Kopien und unheimlich viele Kinos und so, in denen er anläuft. Also dieses Ding, was da irgendwie mitschwingt, das versucht dann man hier auch irgendwie so ein Stück weit mit rüber zu transportieren. Und das finde ich dann ja auch wieder ein bisschen gefährlich und schwierig.
Ja, also den Trend verstärken und halt das auch. Also man weiß es eigentlich, aber es halt auch wieder mal zeigt, wie unabhängig von der Qualität und von politischen Inhalten von Filmen Studios bereit sind, einfach Geld mitzunehmen.
Naja, in diesem Fall ist es, ich meine, wer ist der deutsche Verleih? Das Kinostar, glaube ich, ne? Oder? Also es ist irgendwas relativ Kleines. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz nach bei Sound of Freedom.
Also was wir vielleicht noch mal kurz sagen wollen. Also ich persönlich finde den Film, abgesehen davon, dass er Längen hat und mich zwischenzeitlich aufgrund der Längen auch verloren hat, immer mal wieder, tatsächlich gut. Er baut nicht auf Action, er ist eher ruhig. Die Entscheidungen, die getroffen werden in diesem Film, die sind emotional nachvollziehbar und auch letzten Endes inhaltlich nachvollziehbar. Der Tim Ballard, der Protagonist, der geht hier strategisch vor in dem, was er tut. Und das ist tatsächlich auch interessant mit anzusehen. Also im letzten Drittel wird es dann tatsächlich fantastisch. So die Geschichte um die zwei Kinder ist, soweit ich das herausfiltern konnte, tatsächlich fiktiv. Auch, dass Tim Beller dann zum Schluss im kolumbianischen Dschungel dann unterwegs ist. Aber abgesehen davon, ohne Scheiß, ich fand den echt gut.
Okay. Alles klar, dann haben wir jetzt quasi zwei Meinungen noch zusätzlich. Und ich muss sagen, ich habe reingeguckt, ich habe wirklich nur mal so reingesäppt quasi. Und das, was ich gesehen habe, fand ich halt wirklich schon echt extrem schlimm und schwierig. Auf der Grenze oder vielmehr darüber hinaus des Kitsches und des Pathos und des Patriotismus irgendwie, der damit reinschwingt. Und das fand ich ein bisschen schwierig so auf jeden Fall. Ihr könntet euch jetzt selbst eine Meinung machen, ein Bild machen quasi. Wir können es euch nicht wirklich empfehlen, das zu tun. Vielleicht wäre der Film auch besser irgendwie auf DVD und Blu-ray bei euch dann zu Hause irgendwie aufgehoben. Da könnt ihr euch dann einen Eindruck von machen.
Zum immer wieder anschauen.
Unbedingt ins Kino muss. Das sei mal dahingestellt. Cape Light bringt ihn in die Kinos ab dieser Woche und er läuft wirklich ziemlich breit an. Sound of Freedom im Cinestar und im Regina hier in Leipzig. In Halle ist er, glaube ich, auch im Cinemax zu sehen. Also Ja, gut. Sei an dieser Stelle also auch erwähnt, dass Sound of Freedom ab dieser Woche zu sehen ist. In Halle, wie gesagt, im Cinemax. Jawohl. Und im Kino Taucher. In den CT-Lichtspielen läuft er auch. Den nächsten Film werden wir hier mal ein bisschen musikalisch ankündigen, in der Hoffnung, dass was rauskommt. Jawohl.
Ich bin kein großer Redner, doch das sage ich euch immer wieder, ob ihr es hören wollt oder nicht, bis ihr verstanden habt, worum es geht.
Filmstarts der Woche.
So sieht's aus, bis ihr verstanden habt, dass wir mittendrin sind in den Filmstarts und reden über einen Film, der sich hier so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, also so richtig im Hirn geblieben ist mir der Soundtrack auch nicht wirklich. Ich war jetzt hier auch überrascht. Laura Cartman hat ihn offensichtlich gemacht. Es geht um The Marvels, der in dieser Woche anläuft, den ich am Anfang immer Eternals genannt habe. Ich kam irgendwie nicht klar, ich weiß auch nicht mit den familiären Verbandlungen, aber mittlerweile bin ich dann jetzt doch eines Besseren oder Schlaueren irgendwie belehrt hier. Denn wenn man ihn gesehen hat, dann weiß man ja auch, was dahinter steckt, hinter den Marvels. Und ich begrüße hier die Filmriss-Familie im Stream. Hallo Robert.
Hallo.
Mahlzeit. Hallo Florian.
Hallo.
Und hi Dennis.
Hallo, seid gegrüßt.
Seid gegrüßt. Wir alle haben uns in der letzten Woche The Marvels, oder in dieser Woche vielmehr The Marvels angeschaut. Je nachdem, wann ihr uns hört, bei Filmriss, bei Korax am Montag oder bei Radio Blau. Heute live hier. Ich war schon am Mittwoch tatsächlich mit Dennis im Kino zu dem Auftakt. Der Film startete ja tatsächlich auch schon am Mittwoch. Flo hat direkt die allererste Gelegenheit genutzt und ihn mittags am Mittwoch schon gesehen zum Mittagessen. Und ja... Naja, also die Erwartungen waren ja relativ gering, muss man mal sagen. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir alle schon so ein bisschen gebrannt sind durch die letzten Marvel-Filme, wobei Guardians of the Galaxy ja tatsächlich nochmal eine qualitative Steigerung war. Aber nach so Dingen wie Ant-Man oder Doctor Strange in den Fortsetzungen jeweils waren wir doch ein bisschen ernüchtert, möchte ich mal fast sagen. Es wurde viel diskutiert im Vorfeld darüber, ob irgendwie so die Magie der Marvel-Filme flöten gegangen ist, welche Probleme das Marvel-Imperium hat und ja, wie viele Probleme auch dieser Film in der Produktion hatte tatsächlich, denn er wurde ja auch nachgedreht und von Kevin Feige irgendwie noch höchstpersönlich wurde nochmal Hand angelegt, um diesem Film halt irgendwie den letzten Schliff zu geben. Und das hat alles schon irgendwie dafür gesorgt, dass man am Anfang sehr, sehr skeptisch war gegenüber The Marvels. Und wir haben ihn dann gesehen und können euch jetzt sagen, ist die Skepsis gerechtfertigt oder nicht? Ich gehe mal in die Runde hier. Robert, du hast ihn dir dann am Donnerstag angeschaut und irgendwie auch nochmal ein Groß und mit
IMAX
sogar. Ja, genau. Und ja, wie ist dein Eindruck?
Ja, also erstmal habe ich nichts gehört und nichts gelesen davon. Ich wusste von keinen Kontroversen und keinen Nachdrehs und gar nichts. Also ich bin komplett neutral in den Film reingegangen. Ich hatte erstmal noch letzte Woche noch vorher hier die Mrs. Marvel-Serie mir angeguckt, weil die hatte ich ja noch nicht gesehen und die ich übrigens sehr, sehr gut fand. Und ja, weil sie ja auch ein wichtiges Element hier in diesem Film ist. Und es ist vielleicht auch ist schon schön, wenn man weiß, also wenn die nicht nur hier, weil sonst wäre sie nur hier da. Es wäre schon gut, wenn man die Serie vorher gesehen hat, auf jeden Fall.
Ja, die Figur eingeführt quasi, ne?
Ich hatte auf jeden Fall vergessen, dass Monica Rambeau, die dritte hier im Marvels-Bunde, also wir sprechen hier von den Marvels, das heißt, ist die Fortsetzung erstmal von Captain Marvel für alle, die von Brie Larson verkörpert wird, die in mehreren Avengers-Filmen aufgetaucht ist. Und der Film heißt The Marvels, weil es gibt eben sozusagen jetzt drei mit ähnlichen Kräften und da hat man ja schon eingeführt Mrs. Marvel in der Serie und Monica Rambeau, die als kleines Kind im ersten Marvel-Film aufgetaucht ist und die auch in WandaVision zu sehen war. Und ich hatte schon wieder vergessen, dass sie da dabei war und dass sie scheinbar deswegen ihre Kräfte hatte. Aber ja, das ist auch schon ein bisschen länger her. Wenn man alles nicht nochmal wiederholt, nachholt, dann wird es auch ein bisschen schwierig bei der Verzapfung der Marvel-Filme und der Serien zusätzlich. Kann erstmal sagen, oder wollen wir erstmal darauf eingehen, worum es geht, bevor wir über den Film reden.
Ja, sehr gerne. Es ist schon mal eine gute Basis, die du da gelegt hast, denn tatsächlich war halt auch so ein bisschen meine Befürchtung, muss ich mir jetzt halt irgendwie die komplette Miss Marvel anschauen? Ich bin ja sowieso bei den Serien ein bisschen raus und muss ich mir vielleicht sogar auch noch Secret Invasion anschauen, weil Secret Invasion, die neue Serie, ist ja eigentlich die Fortsetzung von Captain Marvel, spielt unmittelbar danach, hat also Nick Fury auch in der Hauptrolle, in der Hauptfigur. Und das dachte ich mir dann so, nee, das mache ich jetzt einfach mal nicht. Schauen wir mal, ob der Film auch so funktioniert. Und da sind wir, glaube ich, mit durchaus unterschiedlichen Meinungen rausgegangen. Da werden wir gleich noch den Dennis hören, der sich da zu Recht ein bisschen überfordert fühlte vielleicht. Ja. Aber lasst uns vielleicht erstmal ein bisschen erzählen, worum es geht tatsächlich. Robert, magst du fortsetzen? Du warst gerade schon so gut im Lauf.
Ja, weil theoretisch endet, also ich habe ja Mrs. Marvel letzte Woche gesehen und es gibt die letzte Szene von Mrs. Marvel ist hier fast die erste Szene, weil da passiert nämlich was. Also das müssen wir jetzt erzählen, weil sonst wir müssen ja wie die Leute aufeinandertreffen, weil es gibt eine Sache, dass Mrs. Marvel verschwindet, auf einmal Captain Marvel auftaucht, also Brie Larson, es ist so eine Art Körpertauschgeschichte, weswegen dann die Geschichten sich sozusagen verweben. Ne? Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es einen Cliffhanger gibt am Ende von Mrs. Marvel und das ist mit einer der ersten Szenen hier in dem Film. Und das sozusagen, und dann gibt es eben die Freundin aus der Vergangenheit, die jetzt erwachsen ist, weil wir müssen ja bedenken, dass Brie Larson nicht altert seit den 90ern sozusagen und ihre Freundin ist jetzt erwachsen und hat sie seitdem ihr Kind ist auch nicht wieder gesehen und sie hat ja auch gewisse Kräfte durch WandaVision bekommen, also in der Serie und ja und die haben, also es kann man, Kräfte, die irgendwie auf Licht basieren, also da ist irgendwie eine Ähnlichkeit und durch irgendeine gewisse Sache, die theoretisch gar nicht genau erklärt wird, weil man denkt, es hat mit irgendwas zu tun, weil also bei Mrs. Marvel gibt es einen Armreif und den es jetzt hier auch in diesem Film gibt, aber scheinbar hat es damit auch nichts zu tun. Also warum die Körper tauschen können, das wird nicht erklärt. Am Anfang ist das ziemlich...
Es wird
doch gesagt. Wie?
Es wird mehr oder weniger gesagt, dass es mit dem Armreif, den die böse Frau rausholt, zusammenhängt, weil die Armreifen irgendwie nicht zusammen sind und weil der andere aktiviert wurde. Ob das jetzt Sinn ergibt, ist was anderes, aber das wird literally gesagt, dass es damit zusammenhängt und weil sie irgendwie halt auf lichtbasierte Kräfte haben oder sowas. Ich meine, klar kann man dann darüber streiten, wie logisch das ist.
Nur hat eine Person von dreien, die Körper tauschen, einen Armreif um. Also deswegen ist das irgendwie...
Ja, aber sie tauschen ja auch nicht immer die Körper und sie tauschen ja vor allen Dingen auch nicht immer logisch die Körper tatsächlich. Also wenn es halt irgendwie passt und zwei Personen in einem Bild sind, in einer Szene sind, dann tauschen die halt miteinander.
Das würde ich jetzt so hart auch nicht sagen. Ich finde, das wird schon am Anfang irgendwie etabliert, Leute, dass es erst random ist und dann halt trainieren. Es ist ein fucking Comic-Film.
Genau. So. Leute, ich bin der Letzte, der irgendwie sagen muss, dass hier alles irgendwie in sich komplett geschlossen logisch sein muss und irgendwie alles irgendwie Sinn ergibt oder so. Es ist ein fucking Comic-Film, wie du schon sagst. Es ist halt einfach wirklich ein Unterhaltungsfilm und der funktioniert auf dieser Unterhaltungsebene schon in sich gut.
Ich will auch noch ganz kurz auf die angeblichen Produktionsprobleme tatsächlich eingehen, weil da habe ich jetzt auch ein bisschen was zu gelesen und das nervt mich ein bisschen, dass da irgendwie drüber gesprochen wird. Nia Da Costa ist angeblich super früh aus der Produktion raus, bla bla bla, weil sie halt ein anderes Projekt hatte. Mhm. Und dann kriegst du halt wieder mit, das ist halt anscheinend relativ normal in Hollywood, dass Leute in der Post-Production halt nicht unbedingt mehr die ganze Zeit da sind und halt nicht unbedingt immer bei allem dann dabei sind. So, dass das hier wieder aufgebauscht wird. Eben, das ist ja abgedreht, so, ne? Und auch wenn da noch Nachdrehs sind, heißt es, ist es auch nicht Standard, dass der Hauptregisseur da am Start ist, so. Und dann kriegt man da irgendwelche Posts mit, wo es heißt, warum hat Marvel der Frau das gegeben? Die hat erst ein oder zwei Feature-Filme davor gemacht, so. Joss Whedon hatte auch nur einen Misserfolg zu verbuchen, bevor er Avengers gemacht hat oder sowas. So, da kriege ich halt schon wieder den Hals, wenn da Leute mir drauf rumreiten oder sowas. Tut mir leid, weil ich das einfach auch für viel Bullshit halte, so.
Genau das wollte ich aber auch.
Aufgebauscht wird, was halt gar kein Problem ist, einfach.
Ja, genau das wollte ich aber auch eben in den Raum stellen. Also ich unterstütze das nicht und unterschreibe das nicht, dass es auch eben diese Diskussionen gab im Vorfeld halt irgendwie. Klar, es ist der Elefant im Raum ist halt irgendwie, dass die Marvel-Filme nicht mehr so performen. Und man muss halt jetzt wirklich mal abwarten, wie dieser Film tatsächlich dann auch an den Kassen abschneiden wird, weil Miss Marvel oder weil Captain Marvel war damals ja wahnsinnig erfolgreich tatsächlich und hat ja doch nochmal für ein ziemlich, also es war so der letzte große, ne, der so richtig fett war. Ich meine, Guardians of the Galaxy ist natürlich auch nochmal schweinegut. Das stimmt.
Captain Marvel lief kurz vor Endgame an.
Ja.
Ja, das war ja auch.
Ah ja, stimmt, richtig. Das war ja noch
der kurz lief davor. Ja vor Endgame. Der war ja im März oder 2019. Ende Februar, Anfang März war Captain Marvel und im April oder Ende April, Anfang Mai lief Endgame an.
Stimmt.
Und Captain Marvel wurde ja übelst geteasert im vorletzten Avengers-Film, dass sozusagen, ja, dass es so wichtig ist, dass natürlich alle, die Infinity War gesehen haben, dachten, also, oder wir müssen das sehen, weil das ist sau wichtig. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass der im Zuge da viel Gewinn gemacht hat.
Ja.
Ich würde jetzt noch kurz eingehen, zu der noch bei Story ein bisschen abschließen.
Genau, machen wir
also,
kurz.
Also, wir haben hier drei Hauptpersonen, die zusammen sozusagen gegen das Böse kämpfen. Das gibt es immer in einer Comicverfilmung. Es gibt das Böse und das Gute. Das Böse ist hier, das sind die, oh, jetzt habe ich die... Der Planet wurde halt in Mitleidenschaft gezogen im ersten Captain Marvel-Film von den Kree und die wollen sich natürlich dafür rächen. Sie haben eine Anführerin, die Oberste, und die will sich jetzt einfach dafür rächen und will sozusagen hier Risse ins Raumzeitgefüge reißen, um dann ja Ressourcen auf ihren Planeten zu holen, um sich einfach an Captain Marvel zu rächen. So, das ist einfach das große, grobe Ding und die drei müssen sie jetzt aufhalten. So, das ist erstmal die Story. Es gibt hier eine böse Kree, die hier sich an Captain Marvel rächen will und die drei müssen jetzt zusammenarbeiten, wie wir schon von Flo gehört haben. Sie können ihre Plätze tauschen, trainieren das dann. Auch das sind ziemlich coole Szenen eigentlich im Film, die machen auch meistens Spaß. Ich finde auch, alle drei Hauptcharaktere sind sehr sympathisch. Also Miss Marvel sowieso. Also haben die Serie, die muss man, ich muss nochmal sagen, muss man gesehen haben, die ist einfach nur geil. Also die Frau ist auch super und deswegen muss man das schon, jetzt ist natürlich die Sache, warum hat man aus den Marvels nicht noch eine Serie gemacht? Das ist meine Frage, warum hat man da eben so einen Kinofilm gemacht? Weil Mrs. Marvel war ja eben auch so, ja, das tut immer den gut den Figuren, wenn die einen Freiraum haben, weil da schon mal, Lars, du bist ja nicht in den Serien so drin, aber das ist, die sind, wenn wir diese schrecklichen Marvel-Produktionen letztes Mal hatten, die so nicht so geil waren. Abgesehen Guardians of the Galaxy 3 war super, aber Quantum und den letzten, der irgendwie dazwischen war.
Strange.
Aber genau. Ja. Das sieht man, dass die Produktionsqualität der Serien, ja, denen überlegen ist. Und das ist krass. Also das muss ich schon mal sagen. Mal so.
Ja, aber ich auch glaub, da gibt es ja Hit and Miss ein bisschen, ne? Also ich meine, genau, wir haben jetzt alle noch nicht Loki 2 gesehen, glaube ich, ne? Also deswegen,
das soll wieder gut sein.
Das soll ja alles.
Die erste Secret Loki Invasion, war ja super. Secret Invasion war wiederum halt nicht so doll, ne?
Angeblich ja der größte Unfall sein, der passiert ist oder sowas, mit also KI-generierten Intros und einem Endkampf, der gefilmt wurde von einem Green, wo keiner wusste, wie der Hintergrund aussieht, als es gefilmt wurde und so Geschichten gibt es da.
Aha.
Da muss
man noch keiner hat's gesehen, oder?
Nee, aber also zu Marvels, ich würde einmal ganz kurz richtigstellen, es sind Raumzeitkontinuum ist dann fragwürdig. Die Sachen, die da angerissen werden, sind passiert nach dem ersten Captain Marvel-Film, die haben wir nie irgendwie mitgekriegt tatsächlich. Wo ich auch sage, das ist natürlich ein bisschen doof, dass das so eingeschoben wird. Und sie macht halt Wurmlöcher, um anderen Planeten Ressourcen zu klauen, weil der eigene Planet halt einfach tot gesourced ist, so. Also wie die Erde halt in wahrscheinlich 50 Jahren aussehen wird, so ungefähr. Ohne Meer, ohne Atmosphäre, bla bla blub. Genau, das ist so die Motivation vom Bösewicht. Ansonsten platt. Ich würde behaupten, dass ich hatte unfassbar viel Spaß und ich würde sagen, diese Körpertauschgeschichte hat eine der coolsten Action-Szenen in letzter Zeit, gerade in Marvel, hervorgebracht. Und das, finde ich, ist dieser Intro-Kampf oder dieser Anfangskampf, wo sie das erste Mal tauschen im Haus von Miss Marvel, irgendwo in dem Space-Ding. Das war, ich fand das super unterhaltsam und das hat eine richtig geile Choreo gehabt. So, jetzt
ja.
Dennis.
Ja, ja,
du willst
ja
einmal alles scheiße finden oder so.
Genau,
sowas.
Dennis. wir wollen natürlich auch reden, was. Also, ich meine, der Film ist 105 Minuten, ja? Also, das ist ja erstmal echt außergewöhnlich für einen Marvel-Film. Der ist wirklich noch unter 2 Stunden im Endeffekt und erzählt trotzdem ziemlich viel und hat unglaublich viele Schauplätze. Ist natürlich auch was, was auf der anderen Seite vielleicht nicht so gut funktioniert, weil es irgendwie ein bisschen rushed wirkt. Dennis.
Ja, hallo. Ich habe euch jetzt gebannt zugehört, die letzten, glaube ich, 10 Minuten, und habe mich so ein bisschen gefragt, wie viel wird eigentlich über den Film erzählt? Und ich finde es einfach super bezeichnend, dass einfach super wenig über den Film selbst erzählt wurde. Also in den letzten 3 Minuten haben wir irgendwie gerade die Kurve gekriegt. Aber ansonsten wurde sehr viel über den ganzen Rest erzählt, über die Produktionsbedingungen, über die anderen Serien, ob man es gucken muss und gucken nicht. Und ich bin halt reingegangen und ich wollte wissen, was sagt mir dieser Film? Und dieser Film hat mir unglaublich wenig gesagt, weil er meiner Meinung nach unglaublich wenig Handlung hat. Handlung, die man ad hoc verstehen kann, wenn man in diesen Film geht. Das liegt sicher auch damit, hängt damit irgendwie zusammen, dass er irgendwie kanonisiert ist. So nutze ich dieses Wort jetzt einfach mal, oder kanonisiert werden will oder innerhalb eines Kanons spielt. Es wurde ja richtigerweise schon zum Beispiel auf Guardians of the Galaxy verwiesen, dessen eine sicherlich storytechnische Stärke war, dass er eine in sich geschlossene Geschichte hatte und dadurch auch eine Geschichte erzählen konnte. Denn ich habe ehrlich gesagt herzlich wenig von dem verstanden, was wir da geguckt haben. Es war alles ziemlich wirr. Ja, im besten Falle hat man ein bisschen Wissen, wenn man irgendwie den anderen Rest geguckt hat. Die Serien wurden schon angesprochen, Miss Marvel, eventuell den alten Marvel-Film, der ist aber schon 4 Jahre alt. Wir reden von Charakteren, ein Charakter, der mit einer Hauptfigur ist. Und wo diese Fähigkeiten dieser Figur herkommen, ist nicht näher erläutert. Also das kleine Mädchen in Captain Marvel von 2019, dann nochmal als Charakter in WandaVision, Nebencharakter in WandaVision, aufgetaucht, wenn man es denn gucken wollte oder geguckt hat. Und dann jetzt hier irgendwie eine Hauptfigur und diese Fähigkeiten. Und diese Idee, dass alles mal irgendwie, dass die so switchen können, dass sie miteinander verknüpft sind, ist ja super nett. Aber es wurde überhaupt nicht umgesetzt, so vom Gefühl her. Und dieses ganze Storyback, worum geht's eigentlich? Wer ist eigentlich, warum der Bösewicht? Wer ist angepisst von Captain Marvel? Warum? Captain Marvel hat irgendwas 2019 in dem Film gemacht. Selbst das ist eine Seitennote. Und ich stand in diesem Film und ich habe herzlich wenig verstanden. Und Lars meinte dann so am Ende, wir haben den zusammengeguckt, Lars meinte dann am Ende, ja, nee, die Geschichte, also es wird schon eine Geschichte runterzählt. Ja, und die Geschichte, dass es einen Bösewicht gibt, eine Bösewichtin in diesem Fall und 3 Heldinnen, ja, und dass die halt irgendwie gegeneinander ausspielen mit gewissen Komplikationen. Dieser grobe Rahmen, der wird erzählt. Das ist so eine Geschichte, so eine typische Heldengeschichte. Da muss ich aber auch nicht für in die Hände klatschen, damit das erzählt wird, sondern da sage ich, das ist so ein bisschen die Grundbedingung. Ansonsten haben wir nämlich gar nichts. Und der ganze Rest ist einfach wirr. Er ist einfach nur wirr. Und selbst wenn man den ganzen Rest, wenn man die anderen Serien, den anderen Content gesehen hat, über den jetzt gesprochen wird, selbst dann versteht man das nicht. Und dieses ganze, das ganze Zusammenschneiden, also ich kann diesen Film, ich bin ein großer Fan von Captain Marvel, von Brie Olsen als Captain Marvel, auch wenn der Film mir vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat von 2019. Ich fand den Charakter gut, ich fand wichtig, dass es einen weiblichen Hauptcharakter gibt. Das war der erste weibliche Hauptcharakter, der dort gesetzt wurde, nach Black Panther 2. Also vor Black Panther 2 noch. Dieser Charakter wurde sträflich liegen gelassen, meiner Meinung nach. Und mit The Marvels wurde er eigentlich beerdigt. Wenn überhaupt. Und dieser Film ist für mich, also ich kann diesen Film nicht empfehlen. Deswegen höre ich euch die ganze Zeit so gebannt zu, weil ihr habt auch relativ wenig über den Film geredet tatsächlich. Und ich finde, es ist auch ein bisschen schwer, über diesen Film zu reden, weil er ziemlich wirr ist. Und ich weiß nicht, wo die Stärken sind.
Gut, also über den Inhalt reden wir bei den Marvel-Vorstellungen und bei den größeren Filmen, die wir hier vorstellen, auch meistens eher wenig. Das muss ich noch dazu sagen. Also wir wollen ja auch wenig spoilern hier irgendwo. Das guckt man sich dann ja eh an, irgendwie im Kino. Aber ich gehe auf jeden Fall mit, was ich halt sträflich vernachlässigt fand, war die Figur von Captain Marvel in Avengers Endgame. Die war am Anfang da, dann war sie weg und dann war sie wieder da und mehr war nicht.
Hat ja woanders zu tun, das sagt ja, sie
auch immer. Die war halt beschäftigt, die war einfach beschäftigt, ja, schön. Aber ich fand sie hier nicht sträflich vernachlässigt, ich fand sie hier eigentlich ganz interessant, weil sie eben von diesem Heldending irgendwo ein Stück weit runterkommt, weil sie eben dann auch zusammenarbeiten musste. Tatsächlich zum allerersten Mal hier irgendwie wirklich zusammenarbeiten muss, was sie ja eben bei Avengers nicht hingekriegt hat. Diese Dreierkombination und Konstellation halt eigentlich das Interessante ist an diesem Film. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, ich bin einfach auch mit sehr wenig Erwartungen ins Kino gegangen und war einfach anderthalb Stunden, zwei Stunden knapp gut unterhalten. Und Robert, du hast ganz schön gesagt irgendwie, dass du den Film einen schönen kleinen Film fandst. Also es ist tatsächlich kein Film, der halt irgendwie das große Fass aufmacht, ja. sondern einfach, ja, gute Unterhaltung bietet, oder?
Also der ist eben sehr komprimiert, also der macht kein riesengroßes Ding. Natürlich ist es auch nicht so, also aber ich finde, das tat den Film eigentlich ganz gut. Ja. Es hätte vielleicht mehr erzählt, wenn man merkt, vielleicht war hier auch mehr Raum. Also die drei Planeten, die hier angegriffen werden, um Captain Marvel in Reihen zu drehen, die, auf der Erde sieht man gar nicht die Auswirkungen sozusagen. Man sieht da eigentlich nur an einer Stelle, Captain Fury wollte jetzt sagen, Nick Fury unten ist und dann die so ein bisschen die Auswirkungen sehen, aber man sieht jetzt nicht global, dass die Leute irgendwie sagen, oh mein Gott, was ist passiert hier? Was ich noch einwerfen will, also eine Sache war ja richtig schön, das ist die Musical-Nummer, die da drin ist, dieses Volk, was da aufgesucht wird.
Das fand Lars wohl nicht so gut. Ich fand das unfassbar spaßig.
Ich hätte es, glaube ich, auch spaßiger gefunden, hätte ich es nicht in Deutsch erleben müssen. Also in Deutsch fand ich es einfach sehr, 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 sehr schwierig.
Selbst das fand ich nicht so schlimm. Ich würde übrigens noch darauf eingehen, also ich war ja auch nicht alleine im Kino und meine Frau hat die Miss Marvel-Serie auch nicht gesehen, hat trotzdem alles verstanden. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich hatte auch den Eindruck, du musst auch die Miss Marvel-Serie nicht gesehen haben, um diesen Film zu verstehen. Deswegen... Vielleicht liegt es auch an dir, Dennis.
Ich hatte so ein bisschen, FOMO hatte ich.
Vielleicht versteht man es auch nicht, wenn man Miss Marvel gesehen hat, habe ich mir gerade gedacht.
Ich hatte tatsächlich...
Also ich habe wenig verstanden.
Ja.
Und gibt es nicht viel zu verstehen. Es ist einfach. Ja. Ich bin reingegangen in einen Kinofilm. Den wollte ich gucken, von Anfang bis Ende. Und ich erwarte von einem Kinofilm, wenn ich reingehe, dass er die Geschichte nachvollziehbar erzählt, ohne dass ich anderen Kontext irgendwie sehen muss. Das ist diesem Film nicht gelungen. Das ist wirklich, wirklich einfach.
Das ist doch jetzt vorbei, Dennis. Dann müssen wir jetzt mal sagen, das ist vorbei mit den Marvel-Filmen, mit den Serien. Es ist vorbei, dass man einfach nur so einen Film gucken kann.
Lieber Robert, das ist falsch, denn wir haben Guardians of the Galaxy in diesem Jahr gehabt und das lief ganz wunderbar.
Ja, aber Guardians of the Galaxy ist echt eine Sonderrolle, weil es der Abschluss ist einer Trilogie. Es ist der Abschluss wirklich dieser Reihe und die waren sowieso immer weit weg und ganz woanders. Also,
ja, aber das fand ich auch sehr, sehr falsch tatsächlich, weil ich behaupte, du brauchst bei Guardians, um den dritten vollumfänglich genießen zu können, musst du definitiv die anderen beiden gesehen haben,
ja, und dann vielleicht
um
auch
emotional
ein bisschen
dabei
Avengers,
zu sein.
Ne? Und ein bisschen Endgame
genau.
Vielleicht
also
auch.
Also das ist ja, das finde ich tatsächlich einfach mit das Schlechteste, was du dir sagen kannst, weil es einfach so ist, du brauchst bei dem Film, den du als Vergleich reinziehst, viel mehr Kontext als bei dem Film, den wir jetzt hier haben. Mhm. So,
lieber
weil du brauchst bei dem gerade hier
ist
weniger
ganz
Kontext.
Einfach, ja?
Ich finde, es funktioniert einfach alleine nicht.
Robert.
Gesehen, bis auf zwei Serien, die meiner Meinung nach nicht diesen Film gerettet hätten, über den wir gerade reden. Ja? Und bei den Avengers habe ich bei den Guardians of the Galaxy habe ich quasi auch einfach alles gesehen, nebenbei. Aber ich habe nicht irgendwie eine Serie gesehen und ich bin der Meinung, ich bin trotzdem gut unterhalten worden und ich bin der festen Überzeugung, dass ein Film wie Guardians of the Galaxy auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr, sehr gut unterhalten konnte, im Gegensatz zu The Marvels, der nicht unterhaltsam ist, sondern
dich
verwirrend.
Nicht unterhalten
allein schon diese
hat, muss
man Szene dazu sagen. Mit dem singenden Volk ist eine von vielen Fußnoten. Wir könnten ja auch über die Kittens reden, über die wir noch gar nicht geredet haben. Diese Katzen, die da eine Rolle spielen.
Ja,
die
bitte.
Ihren Weg. Ich bin gerade ein bisschen süß. Überrascht, dass wir darüber nicht geredet haben, weil das ja wirklich einer der vielen Unique Selling Points war. Das Plakat, wo die Katzen drauf waren.
Es
man könnte auch darauf
also
hinweisen, dass diese Katzen auch eine Rolle in den Trailern gespielt haben. Allein schon die Tatsache haben wir nicht erwähnt. Es ist ein Witz. Es tut mir leid.
Ja,
ich kann,
ja.
Und dieser Hinweis, irgendwie, dass Guardians of the Galaxy ein schlechtes Beispiel sei im Gegensatz zu The Marvels, halte ich in dieser Hinsicht auch für einen Fehler. Aber danke für den Hinweis. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Ich kann dir leider nicht zustimmen.
Wir brauchen über Guardians auch gar nicht mehr reden an dieser Stelle. Guardians ist, wie gesagt, wirklich eine Sonderfunktion, finde ich, oder eine Sonderstellung in der gesamten Marvel-Kanon-Geschichte, finde ich. Aber was ich halt wirklich sagen muss, ist die Tatsache, diese Kitten-Szene, ja, oder auch die Musical-Nummer oder so, ne, das sind halt einfach Sachen, dafür mag ich den Film, weil der einfach an den Stellen, und er ist an anderen Stellen ebenfalls, far out ist. Der ist halt wirklich albern, absurd und dadurch witzig und unterhaltsam.
Aber
zumindest für mich, Dennis. Wir wissen, dass es dich nicht unterhalten hat und dass es dich nicht abgeholt hat.
Entschuldigung, also man kann wirklich irgendwie, vielleicht hier über eine Generationenfrage vielleicht reden, aber das einfache Einblenden von irgendwelchen
kurzfristige Einblenden von irgendwelchen Absurditäten. Ich meine, da können wir gerne über Waikata Titi reden, der wunderbar das bei Thor gemacht hat
und nicht bei
an
Tor
anderen 3. Stellen. Und hier ist es absurd. Oder es Tor tauchen 4, irgendwelche Katzen auf. Und ich werde jetzt nicht erwähnen, wo diese Katzen rauskommen, aber allein schon der Ort, wo diese Katzen rauskommen, ist einfach ein Opfer geworden des Storytellings und des Schneidens. Weil, wie Robert mir gesagt hat, hätte es ursprünglich einen Grund gegeben, wo diese Katzen herkommen, aber das ist egal, denn auf einmal ist irgendwas anderes da und dann kommen diese Katzen dann raus und es ist so, dann kann auch irgendwie, also blöd gesagt, kann man auch irgendwie einen Clown in die Kamera halten und sagen, das ist lustig, ja, also da muss ich wirklich sagen, auf der Ebene gehe ich unterhaltungstechnisch jetzt nicht unbedingt mit, da erwarte ich ein bisschen mehr und das ist, glaube ich, auch echt okay.
Und ich glaube, das haben wir begriffen, Dennis. Also,
ja, ist, ja, also
Wir wissen, dass er dich nicht abgeholt hat, auf jeden Fall. Ja. Und dass es nicht irgendwie dein Unterhaltungsniveau war, in jedem Fall. Aber wie gesagt, also ich glaube.
Mein großes Fazit war tatsächlich danach einfach so: Es fühlte sich auch an, als würdest du durch einen Comic blättern, einfach tatsächlich. Ich finde, der fühlte sich extrem comichaft an und das hat für mich sehr viel Spaß gebracht, tatsächlich.
Ja.
Dass du merkst, dass ich halt, also, das ist das, was vielleicht. Ja, das, da kann einem dann noch aufstoßen oder sowas. Aber ich finde, du hast halt gemerkt, die haben ja angefangen damals mit, wir machen Down-to-Earth-Comic-Filme und sind inzwischen halt an dem Punkt, wo sie sagen, wir können jetzt full-on-out gehen und halt einfach absurden Comic-Kram einfach auf die Leinwand bringen. Und das ist halt, ich finde es spaßig. Ich hatte Spaß. Ja.
Also, ich finde es so schön, dass du das gerade angesprochen hast. Denn dieser Film fängt mit einer Comic-Szene an. Ästhetisch. Wir haben Miss Marvel, die zeichnet irgendwas und das sind Comics. Und dann halt schon dieses Stilmittel. Was großartig ist, taucht nie wieder auf. Es fängt einfach so an und man denkt sich, das ist interessant. Es könnte ein bisschen wie bei Spider-Man sein oder wie auch immer. Man könnte mit Ebenen spielen, ästhetischen Ebenen. Nein, es wird einfach liegen gelassen. Es ist einfach komplett, ich kann nicht sagen, nachvollziehbar, warum das da war, warum es nicht aufgegriffen wurde. Und natürlich kann man tausend verschiedene Stile die ganze Zeit zusammenklatschen, aber da wird nicht ein besserer Film draus. Und bei The Marvels ist das tatsächlich meiner Meinung nach überhaupt nicht geschehen, sondern ich glaube, dieser Film zeigt einfach nur ein Defizit und einen Mangel und ein Problem in der Produktion auf, das bei Marvel-Filmen vielleicht mittlerweile ein bisschen öfter ist, aber es ist einer der absoluten Tiefpunkte für mich in dem Universum bisher.
Ach so, da gab es keine Tiefpunkte
vorher. Die ja. Warte mal, lass den Dennis noch ausreden, bitte, Robert. Lass den Dennis noch gerade ausreden mit seinem Fazit.
Ich bin einfach der Meinung, dass man anhand vieler, vieler anderer Filme, ich finde selbst Ant-Man besser. Selbst Ant-Man macht, der letzte macht für mich mehr Sinn als das, was wir da vorgesetzt bekommen haben, in seiner Konsistenz und in dem, was er irgendwie kommunizieren wollte und sagen wollte. Und ja.
Ja. Okay, Dennis Fazit. Robert.
Ja, also ich muss sagen, nochmal kurz Effekte, da habe ich auch gelesen, dass Leute sich darüber aufgeregt haben.
Fand ich gut.
Also ich habe den in dem Kino, wo ich ihn gesehen habe, ich habe nicht gesehen, dass irgendwas komisch und nach Computer aussieht oder schlimm.
In 3D-Space also immer geil.
Bei mir, ich habe in 3D, IMAX 3D gesehen, war top. Also da war bei Quantumania, bei Ant-Man Sachen, wo man richtig gesehen hat, das ist alles aus dem Computer gepresst. So, also ich hatte optisch Spaß. Ja, es ist nicht sehr rund, es kommt einfach so, Storyinhalte werden gedroppt. Das ist so, das haben wir schon gesagt. Aber ich hatte unglaublich auch schon Spaß beim Gucken, war dabei. Das ging auch zack, zack, zack hintereinander weg. Da der 105 Minuten geht, gibt es keine Sache, wo es sich ewig aufgehalten wird. Die Charaktere, schauspielerisch war es auch super und ja, es war ein lustiger, bunter, cooler Film und ich habe, ich habe da nicht groß was auszusetzen. Es ist nicht der riesengroße, geile Wurf, aber es hat Spaß gemacht im Kino.
Ja, ja. Flo?
Ja, ich hatte Spaß und das Gute auch nur auf knapp 100 Minuten. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist der kürzeste Marvel-Film ever.
Doch, hatte ich eben gesagt. Ah. Genau, unter 2 Stunden tatsächlich, genau. Also von daher auch in diesem Sinne halt auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Und vielleicht sollte man das irgendwie mitnehmen auch, was wir hier so erzählt haben, in die Erwartungshaltung für den Film. Wir haben ihn unterschiedlich gesehen in jedem Fall, aber macht euch selber ein Bild davon und das letzte Wort hat Jasmin.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich das Interesse nicht mehr aufbringen konnte, die 33. Fortsetzung zu gucken. Ist halt der 33. Marvel-Film und an eurem Gespräch gerade habe ich schon gemerkt, wie intertextuell das Ding geworden ist. Es ist halt, es fühlt sich tatsächlich an wie ein Comic und es fühlt sich an wie eine Serienepisode und das bringt die Problematiken mit, die erwähnt wurden. Es bringt für Leute, die Bock haben, sicherlich auch das mit, was sie haben wollen. letztlich ist es ein Marvel-Film. Wenn du einen Marvel-Film sehen wirst, dann guckst du ihn dir fast zwangsläufig an. Und wenn du an Marvel kein Interesse hast, dann wird dieser Film dir keinen Einstieg liefern. Und ja, das ist seit 5 Jahren so und wird sich nicht mehr ändern.
Ja, Punkt. Amen. In diesem Sinne, hier nochmal Musik aus dem Soundtrack von Laura Cartman. The Marvels läuft jetzt in allen Multiplex-Kinos in 2D und auch in 3D.
Was könntest du dir noch wünschen?
Mir ist nicht das Geringste an einem Weltreich gelegen. Ich bin eine Frau. Ich habe ganz andere Sehnsüchte, Trigon.
Das kann ich nicht. Ich würde damit einen Eid brechen.
Immer dieselbe Ausrede.
Filmstarts der Woche.
So, es läuft aber auch noch eine ganze Menge anderes an in dieser Woche und das wollen wir natürlich hier nicht unter den Tisch fallen lassen und reden jetzt über einen Dokumentarfilm, der in dieser Woche startet. Schönes Kontrastprogramm auf jeden Fall und dann nochmal ein Dokumentarfilm, der tatsächlich jetzt nicht irgendwie hier über Menschenhandel erzählt oder über irgendwie die großen Dinge des Lebens, allerdings auf der anderen Seite doch irgendwie vielleicht was Großes, nämlich das persönliche Glück, wenn ich das so richtig verstanden habe eigentlich, ne?
Ja, so in die Richtung geht es. Also wir reden hier über den Film Für immer, der diese Woche im Kino angelaufen ist. Hierbei ist es ein Dokumentarfilm, wo wir ein altes Ehepaar sehen oder älteres Ehepaar sehen, beide über 80 und sie bei ihrem Alltag bekleiden. Und so Stück für Stück dann halt immer weiter in ihr Leben mit eintauchen und schauen, wie sie sich kennengelernt haben, welche Schicksalsschläge sie hatten im Verlauf ihres Lebens. Also im Endeffekt ein sehr intimes Zeugnis hier über dieses Pärchen. Der Film wurde gedreht von Pia Lenz, die ebenso schon einen Dokumentarfilm mit dem Titel Alles gut produziert hat. Sie hat auch eine eigene Produktionsfirma, Pier 53. 2018 setzte sie mittels dieser Produktionsfirma eine Anzeige in die Tages- und Wochenzeitung, wo sie auf der Suche nach einem älteren Ehepaar ist, welches sie dann letzten Endes mit begleiten konnte. Und die Tochter von eben jenem Ehepaar, Eva und Dieter Simon, meldete sich und schlug eben ihre Eltern vor. Und beide waren auch sehr aufgeschlossen. Und in den darauffolgenden 5 Jahren sammelte Pia Lenz dann immer wieder das Filmmaterial, filmte direkt bei ihnen zu Hause, übernachtete mitunter sogar in dem Haus. Und dadurch, dass sie auch sehr alleine dort mitunter, also mit kleiner Technik dort vor Ort war, war es auch für sie immer einfacher, halt wirklich Zugang zu ihren Protagonisten zu finden. Inhaltlich folgt der Film jetzt keine weiteren durchgehenden Dramaturgie, wobei es mir auch relativ schwer gefallen ist, bei diesem Film dran zu bleiben. Mit einer Länge von 1 Stunde 27 Minuten, also knapp 90 Minuten, ist der Film aber durchaus auch sehr überschaubar. Es ist, die beiden Protagonisten sind in jedweder Hinsicht herzlich und sympathisch, ne? Also es fällt leicht, sich in sie zu verlieben, gewissermaßen. Was möglicherweise auch noch so ein kleiner Gimmick ist, dass der Film mit einem Sprecher hat, also eine Sprecherin, also hier die Nina Hoss konnte hierfür gewonnen werden. Und ja, er ist wahrscheinlich der schönste Film, den man sich vorstellen kann, gleichzeitig aber auch dramaturgisch eben bedauernswerterweise für mich zumindest ein bisschen langweilig gewesen, trotz der geringen Länge. Aber im Wesentlichen, denke ich, kann man den gut empfehlen.
Ja, also wenn ihr Für immer sehen wollt, dann könnt ihr das in dieser Woche machen, in den Passage-Kinos. Da war diese Woche auch die Premiere mit Pia Lenz und jetzt läuft der Film auch offiziell in den Kinos. Danke dir, Oliver.
Immer wieder gern.
Ja. Ja, dann wollen wir reden über Joyland, ein Film, der im Passagekino und im Pushkino in dieser Woche anläuft. Jasmin.
Genau, Gewinner der Queeren Palme in Cannes und ein sehr pakistanischer Film über die Einschränkung von Geschlechterrollen in der pakistanischen Gesellschaft, der mir durchaus viel mitgegeben hat, auch gerade weil Geschlechterrollen eben nicht komplett nur binär und nur cisgeschlechtlich betrachtet werden. Eine der wichtigen Figuren in dem Film ist auch eine Transfrau und ja, der Film handelt im Grunde über eine Familie. Unser Point-of-View-Charakter ist da hauptsächlich Haider, der ist seit Jahren arbeitslos in so einer klassischen unteren Mittelschichtfamilie in Lahore, also große Stadt in Pakistan, und findet dann Arbeit in einem so einem Tanzkabarett, wo er eben als Background-Tänzer von Biba, einer Transfrau, die dort auftritt, engagiert wird. Und seine Frau, also Haiders Frau, arbeitet als Kosmetikerin und wird dann praktisch vom Patriarchen der Familie gedrängt, ihre Arbeit aufzugeben, weil jetzt hat Haider ja was und er kann Geld verdienen. Und sozusagen dieser Druck wird dann aufgebaut und wie halt auch der Ruf in der Nachbarschaft extrem wichtig ist und wie sie halt ihr Geschlecht performen sollen, zusammen mit eben Erwartungen, die Familie weiterzuführen, Kinder zu bekommen und dergleichen. Es wird auch auf die Hijra-Subkultur in Pakistan eingegangen. Es ist halt sozusagen eine Subkultur von Transmenschen und intersexuellen Menschen in Pakistan, die da halt auch schon seit Jahrhunderten existiert und auch was Traditionelles ist, mit so Gurus, die Gemeinden um sich scharen. Und das wird so am Rande erwähnt und auch mit, moderner Transkultur kontrastiert. Das sind halt sicherlich Nuancen drin, die auch mir entgangen sind, aber es gibt halt Momente, wo denn in die eher pakistanisch angehauchten Tänze zum Beispiel Elemente von Voguing, also einem westlichen Trans-Kulturgut, eingebracht werden. Und auf ganz anderen Ebenen gibt es da sicherlich halt auch so Verknüpfungen von pakistanischer und westlicher Kultur. Und eben der Film schildert letztlich halt, wie die Leute gegen die Grenzen ihrer Geschlechterrollen strugglen und wie das halt auch allen irgendwie letztlich nicht gut tut, diese Rollen erfüllen zu müssen. Er hat dabei Empathie für alle Figuren und nimmt leider ein eher tragisches Ende, das nochmal tragischer wird, dadurch, dass es gerahmt wird, was die Figuren eigentlich für Bedürfnisse hatten und wo sie es aussprechen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil da ist tatsächlich halt auch durchaus was an Überraschungen drin. Aber ja, wenn ihr einen Film über die Tragik von Geschlechterrollen wie sie in einer anderen Kultur auftreten, sehen wollt, kann ich Joyland auf jeden Fall empfehlen.
Mhm. Der Debütfilm von Saim Sadiq aus Pakistan, Joyland, eine pakistanisch-französische Koproduktion, der Gewinner der Queerpalme und auch einen Kritikerpreis in der Reihe En Santa Regarde hat er gewonnen und ist ab dieser Woche zu sehen in Passagekino und im Pushkino. Joyland, danke dir. Die liebe Lisa ist wieder da und hat einen Dokumentarfilm für uns gesehen, Vermeer, Reise ins Licht.
Hallo ihr Lieben, ich habe mir für euch einen Dokumentarfilm angeschaut und zwar Vermeer, Reise ins Licht. Das ist ein Dokumentarfilm aus den Niederlanden, er ist auch nur 78 Minuten lang, also wirklich was man sich sehr gut mal anschauen kann. Und es geht um die Gemälde von Vermeer. Wer es nicht weiß, Vermeer ist einer der bekanntesten niederländischen Künstler seiner Zeit. Der hat im 17. Jahrhundert unfassbar schöne Gemälde gemalt, die er alle in einer Raumecke dargestellt hat. Also das ist was Kunstschaffende und Kunstkritiker bis heute vor ein absolutes Mysterium stellt, wie er wirklich in einer Raumecke, die er immer wieder malt, immer wieder in einem neuen Stil irgendwie malt, Leute dort präsentiert und so eine Emotionalität dadurch kriegt. Also er hat ganz, ganz effektiv mit Schatten gearbeitet und das kommt in diesem Dokumentarfilm auch raus. Wer mehr Reise ins Licht, da geht's ganz, ganz speziell darum, dass das Rijksmuseum in Amsterdam die größte Vermeer-Ausstellung kuratiert hat, die jemals stattgefunden hat. Die lief jetzt bis zum 4. Juni 2023. Die kann man also leider nicht mehr sehen. Die war auch komplett ausverkauft. Aber in diesem Film kann man die Kuratoren und Wissenschaftler begleiten, wie sie die Vermeer-Gemälde auswählen und wie das auch zu einigen Eklats in der Kunstwelt geführt hat, weil Vermeer hat offiziell 37 Gemälde gemalt, die ihm zugeordnet werden können heute noch. Über alle anderen Gemälde und auch innerhalb dieser 37 Gemälde gibt es ganz, ganz viele Stimmen, die behaupten, dass er das nicht gemalt hätte oder wo man sich nicht ganz sicher ist, weil sich sein Stil auch mit der Zeit sehr verändert hat. Und es kommt dazu, dass man nichts über sein Leben weiß, was meiner Meinung nach diesen Dokumentarfilm, aber auch seine Gemälde so unfassbar spannend macht. Also man weiß zum Beispiel nicht, wo er gelernt hat. Man weiß nicht, ob er ausgebildet hat, also ob er ein Mentor für andere Maler war, was ja in der Zeit im 17. Jahrhundert total üblich war. Man weiß, dass er eine Tochter hatte und auch eine Frau. Und er ist mit 43 Jahren gestorben. Und man weiß ungefähr, wo er gelebt hat. Aber über sein Schaffen ist wirklich nur das, was wir haben, bekannt. Und auch über sein Leben haben wir wirklich nur so Eckpunkte. Das heißt, ihn als Menschen zu definieren, ist unfassbar schwierig. Und das fällt auch diesen Kunstkritikern immer so sehr schwer, dadurch auch eben seine Bilder einzuordnen. Ganz bekannt für Leute, die jetzt immer noch nichts mit dem Namen anfangen können, ist das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das ist, glaube ich, sein bekanntestes Gemälde. Und das haben sie natürlich auch im Rijksmuseum ausgestellt. Die Dokumentation begleitet vor allen Dingen Gregor Weber. Das ist der Kurator der Ausstellung, der danach auch in Rente gehen wird und der sehr emotional und mit sehr viel Leidenschaft und Liebe auf diesem Weg diese Bilder auszusuchen und zu finden begleitet wird von den Dokumentarfilmern. Es ist ein Film, der mich erstaunlicherweise, also ich bin ja immer, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, dass ich die meisten Dokumentarfilme immer zu lang finde und der Meinung bin, dass man das auch hätte runterbrechen können. Dieser Dokumentarfilm war auf die Minute genau richtig lang. Er gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, in die Bilder von Vermeer einzutauchen, gleichzeitig so eine Emotionalität dazu aufzubauen, auch zu sehen, warum die so besonders sind. Weil wenn man, also ich persönlich als jemand, der Kunst sehr liebt, guck mir Vermeers Bilder an und denke mir so, ja, hat er ein paar Personen gemalt. Aber innerhalb dieses Films wird auch darauf eingegangen, was daran so besonders ist. Also wie er beispielsweise Grünerde benutzt hat, um was kein anderer Maler in seiner Zeit gemacht hat, um Schattierungen zu malen. Und dass das so eine ganz besondere Tiefe gibt und so eine Authentizität der Charaktere. Und auch die Gesichtsausdrücke sind sehr speziell gemalt und ja, vermitteln einfach so eine gewisse Tiefe. Und das ist so schön in dieser Doku, weil du Gregor Weber, dem Kurator, folgst und ihn teilweise auch wirklich den Tränen nahe siehst, wenn er weint, wenn er einen richtigen Vermeer sieht und das beobachtet. Oder gleichzeitig auch, wie emotional er wird, wenn ein Bild von Vermeer angezweifelt wird, also ob das ein echter Vermeer ist. Und sie haben da einfach einen ganz, ganz tollen Hauptcharakter gefunden, mit dem man sich dann eben durch diesen Film und durch diese Gemälde und durch diese Ausstellung bewegt. Gleichzeitig kriegt man so einen richtigen Blick hinter die Kulissen, wie eine Ausstellung aufgebaut wird in Museen, wie das ausgewählt wird, wie man untereinander, wie die Museen untereinander irgendwie handeln, ob sie jetzt dieses Gemälde kriegen oder das Gemälde, ob dann vielleicht ein Austausch möglich ist. Es sind sehr, sehr schöne Details. Es gibt auch sehr traurige Momente, zum Beispiel, wenn sie ins Met-Museum kommen in New York und die ihnen sagen, ne, wir leihen hier keinen einzigen Vermeer aus, ist uns egal. Also man fiebert da echt mit. Man fiebert mit, diese Bilder zu kriegen. Und ich muss ehrlich gestehen, das war eine der schönsten Kunstdokus, die ich bisher gesehen habe. Die Musik, die in diesem Film im Hintergrund läuft, normalerweise fängt mich so eine Musik an, schnell zu nerven, wenn die nicht richtig getimed ist. Vor allen Dingen bei Dokumentarfilmen, die so unfassbar ruhig sind. Die hat perfekt gepasst. Also alles in allem kann ich euch Vermeer Reise ins Licht als Dokumentarfilm wirklich nur ans Herz legen. Es hat Ja, es gibt einem wirklich was. Also ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Suzanne Reys Film, den sie da geschaffen hat, der hat was geschafft. Der kann was. Insofern, wer mehr Reise ins Licht, wenn ihr Lust habt, schaut euch das an und ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.
Wer mehr Reise ins Licht läuft im Passagekino und im Lux-Kino ab diese Woche. Dann so der kleine heimliche Filmstart der Woche für mich, muss ich sagen, ist ein Film, den ich in diesem Jahr auf der Berlinale gesehen habe. Der lief dort im Wettbewerb und es war einer, der mein Herz gebrochen hat in dieser großen Zahl von Filmen, die man sieht auf der Berlinale. Und es ist ein kleiner Film aus Mexiko, der hier seine große Bühne hatte. Und dieser Film heißt Totem. Er spielt im Haus des Großvaters von Sol. Hier kommen alle zusammen. Die Siebenjährige streift durch die Zimmer am Anfang und beobachtet das hektische Treiben. Es wird gekocht, gebacken und geputzt. Geister werden ausgetrieben. Familienmitglieder und Freunde treffen ein, um den Geburtstag von Sols Papa Tonna zu feiern. Eine Feier des Lebens und des Abschieds soll es werden, denn Tona ist schwer krank. Dieser Geburtstag wird wohl sein letzter sein. Das ist eine verwirrende Zeit für das junge Mädchen, das plötzlich erwachsen werden muss, aber viel lieber durch den Garten streift und die Insekten beobachtet. Beeindruckend reflektiert wird sie verkörpert von Naima Sentjes, die hier zum ersten Mal vor der Kamera stand und im Zentrum eines einnehmenden Ensembles agiert. Die Vielzahl der Figuren und die Gespräche am Anfang sind noch relativ überfordernd, aber man fügt sich so selbst hinein in dieses Treiben und in diesen schicksalshaften Tag und in dem fügt sich dann auch eins zum anderen. Es wird sentimental in jedem Fall, denn wir haben es hier zumindest mit einem Abschied zu tun, der aus der Sicht eines jungen Mädchens erzählt wird. Aber es ist völlig ohne Kitsch erzählt und das ist die große Stärke dieses Films. Ein allen Belangen bewegendes Drama, Familiendrama aus Mexiko, das in diesem Jahr den Preis der ökumenischen Jury gewonnen hat beim Filmfestival in Berlin. Und ein wirklich toller Film von Lila Avieles, den ihr euch jetzt angucken könnt und solltet. Er läuft im Passagekino und im Kino Sasi in Halle. Und ist meine Empfehlung, mein heimlicher, kleiner, feiner Filmstart der Woche, Totem. Bei einem anderen Filmfestival war der Film Frankie Five Star in diesem Jahr als Eröffnungsfilm zu sehen, und zwar beim Neiße Film Festival. Er hatte vorher schon sein Debüt gefeiert, seine Premiere gefeiert beim Filmfestival Max Ophüls Preis. Ja, das heißt wirklich so. Ich finde das immer ein bisschen ungelenk eigentlich, diesen Namen. Aber so heißt dieses Festival nun mal. Und Frankie Five Star hatte da schon sein Debüt gefeiert. Die Regisseurin selbst ist keine neue. Die hat ja bereits Valerie, glaube ich, gemacht, hieß der Film, ne? Der schon irgendwie eine andere Geschichte erzählt, eine Frauengeschichte erzählt hatte. Aber ja, Frankie Five Star ist sowieso eine ganz eigene Hausnummer, finde ich, und ein ganz eigener und eigenwilliger Film in jedem Fall. Jasmin, du hast ihn ja auch angeschaut.
Ja, und ich war auch durchaus zufrieden, dass diese Geschichte erzählt wird. Es geht dabei um eine junge Frau, die halt Frankie, die ist plural, beziehungsweise hat eine, wie man heute sozusagen umgangssprachlich sagen würde, multiple Persönlichkeit. Also in ihrem Unterbewusstsein befinden sich mehrere Persönlichkeitsanteile und es geht halt eigentlich darum, wie sie ihre Beziehung und ihren Alltag navigiert zusammen mit diesen Persönlichkeiten. Und es ist letztlich ein Beziehungsfilm, nur dass die Beziehung nicht nur zu den externen Leuten um sie herum, ihre besten Freundin Katja oder ihrem Crush Hasi, sondern auch zu den Persönlichkeitsanteilen ihrer selbst erzählt werden und das Ganze auf eine sehr sympathische, ja, humorvolle Ebene. Es fängt halt an mit einem Hildegard Knef-Cover auf Finnisch und so diese, ja, dieses leicht abseitige ist auf jeden Fall etwas, was sich durchzieht. Nutzt auch ein altes, verlassenes Hotel als einen zentralen Platz sozusagen, als Symbol ihres Unterbewusstseins, wo all ihre Persönlichkeiten halt herumhängen, wenn sie gerade nicht vorne sind und handeln. Das finde ich eine schöne Symbolik und es wird auch gut gespielt von allen und vor allen Dingen, ich habe ihren Namen gerade.
Lena Ozendowski.
Genau.
Die ist auch schon die Hauptdarstellerin in Cocon gewesen. Das war so das sexuelle Erwachen eines jungen Mädchens, so ein Pubertätsdrama in dem Sinne. Sehr schön, sehr feinfühlig erzählt und toll gespielt schon von ihr, wie sie da so quasi der Welt begegnet und sie macht das einfach toll. Sie spielt ja wirklich so auf der Klaviatur der Emotionen hier in diesem Film. Ne?
Genau und man kriegt halt mit, sie es treten halt so fünf verschiedene Persönlichkeiten auf und von denen sind sozusagen vier von denen stellt sie halt auch da gegenüber der Außenwelt und man merkt halt jedes Mal sozusagen die Veränderungen, die da sind, dass sie eine unterschiedliche Energie ausstrahlt. Also sie spielt sozusagen eine Mehrfachrolle, aber es ist gleichzeitig halt immer dieselbe Person, wie es halt, ich habe in meinem Umfeld halt auch Menschen, die plural sind, wie es halt auch so ist, dass man halt merkt, das ist schon derselbe Mensch, aber es gibt da eben unterschiedliche Persönlichkeiten, die dadurch auftreten. Das ist halt immer noch sozusagen ein System, eine Person und das bringt sie auf jeden Fall rüber. Also es kam mir sehr auf eine sympathische, nicht hier Split-Serienmördermäßige Weise ehrlich vor, wie diese Neurodiversität dargestellt wurde.
Ja, ein wirklich sehr schöner und einfallsreicher Film, wie er halt eben auch gezeigt wird so und erzählt wird von Birgit Möller und mit einem tollen Ensemble. So ein bisschen vom Vibe her ein wenig Jean-Pierre Jeunet, Fabelhafte Welt der Amélie oder auch Wes Andersons Filme sind da sicherlich ein wenig Inspiration gewesen so für das Schräge und Abgefahrene und wie auch dieses Belle Epoque Hotel da in Szene gesetzt wird. Wirklich ein sehr sympathischer Film, der jetzt zu sehen ist im Luro-Kino in der Spinnerei. Frankie Five Star, danke dir. Ja, wir machen weiter mit einem Film, der in Passagekino und in der Schauburg anläuft, Ein ganzes Leben. Ich muss sagen, das Rest kann man relativ schnell eigentlich machen, hier über diesen Film reden. Ich war nämlich nicht sonderlich begeistert. Ich habe mir Ein ganzes Leben ganz angeguckt, die gesamten 2 Stunden, die er lang ist. Das ist allerdings dann auch eigentlich eine Kurznovelle, die auf dem das Ganze basiert und der Film ist auch relativ stationsmäßig nüchtern abgefilmt. Das Buch von Robert Seethaler, 2014, sehr erfolgreich und auch in 40 Sprachen übersetzt, ist hier Pate, mehr als 1,1 Millionen Mal verkauft im deutschsprachigen Raum. Das ist die Chronik eines Lebens von den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts über die Weltkriege bis hin in die Moderne. Im Mittelpunkt steht der Waisenjunge Andreas Egger, der in den österreichischen Alpen aufwächst, auf dem Hof des Kranzstocker. Er wird dort geschlagen und misshandelt. Er gehört irgendwie nie so richtig zur Familie. Die einzige, die ihm zur Seite steht, ist die Großmutter in diesem Haus, die dann auch irgendwann stirbt. Und das gibt ihm dann den Rest eigentlich. Als Erwachsener emanzipiert er sich endlich und kehrt dem freudlosen Zuhause den Rücken. Gebildet ist er nicht, aber seine Kraft verschafft ihm schnell eine Arbeit bei der Errichtung der ersten Seilbahnen in dieser Bergregion. Und in einer Gastwirtschaft lernt er die schüchterne Marie kennen und lieben. Doch der Wandel der Zeit meint es nicht gut mit den beiden. Der Jahrhundertroman erzählt eine universelle Geschichte und erhielt dafür viel Kritikerlob. Regisseur Hans Steinbichler fasst die 80 Lebensjahre in 2 Stunden Film und in sehr idyllischen Naturaufnahmen zusammen. Allerdings sind die Dialoge wirklich schwach. Die Hauptfigur ist eigentlich nur gut aussehend und mehr nicht. Hat also wirklich schauspielerische Defizite. Und die Figuren sind echt klischeehaft und irgendwie mag man so richtig keine Empathie entwickeln für die Figuren und für die Handlung und für das Schicksal dieses Menschen, dessen Leben hier aufgezeigt wird und ein wenig stellvertretend sein soll für das Leben von vielen Menschen in dieser Zeit des Wandels. Ein ganzes Leben läuft ab dieser Woche in den Passagekinos und in der Schauburg. Wir raten ab. We'll be right back. Ja, ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, ist der Dennis eigentlich noch da? Dennis? Dennis? Er dann Dennis? Ja, es bewegt sich etwas auf jeden Fall. Kannst du vielleicht noch kurz was erzählen zu Miss Holocaust Survivor? Das ist ja auch eine ungewöhnlicher Wettbewerb mehr oder weniger eigentlich oder eine Ehrung, von der ich vorher auch noch nichts wusste.
Ja, Holocaust Survivor ist ein Dokumentarfilm, der sich mit einem jährlichen Wettbewerb auseinandersetzt, der in Israel in Haifa stattfindet und wo über Holocaust-überlebende Frauen quasi sich jedes Jahr einem Schönheitswettbewerb oder einem Wettbewerb aussetzen, wer denn die Miss Holocaust Survivor ist. Das ist natürlich vom Prinzip her sehr provokativ gedacht natürlich, soll Aufmerksamkeit erzeugen. Darf man das? Fragezeichen. Ja, also denn es geht natürlich nicht darum, irgendwie den attraktivsten Menschen irgendwie herauszufinden, sondern es geht einfach auch darum, das Leben zu feiern, das Überleben zu feiern. Ich habe den Film nur in Teilen gesehen, bin nur reingesprungen. Aber das, was ich gesehen habe, da geht es halt vor allem natürlich darum, dass man die Protagonistinnen kennenlernt, dass man quasi aufzeigt, wer noch am Leben ist. Wir reden ja über Menschen, konkret Frauen tatsächlich nur in diesem Falle, die zwischen 75 und 95 Jahre alt sind. Und das ist natürlich auch ganz spannend, ne, da irgendwie eine Misswahl irgendwie zu machen, neben dieser Provokation, Fragezeichen, dass es halt Miss Holocaust ist. Also meiner Meinung nach ist das immer noch ein interessanter Reach-Out, der natürlich dadurch schon Aufmerksamkeit erzeugt. Ich fand das, was ich gesehen habe, soweit interessant. Die Machart hat mich ein bisschen genervt, weil viel mit Musik gearbeitet wird. Leider Dub Over, keine Untertitel, das fand ich sehr unangenehm. Aber es fällt mir schwer, ein Gesamturteil zu fällen, weil ich ihn einfach nicht ganz gesehen habe. Deswegen habe ich zumindest versucht, jetzt den Inhalt zusammenzufassen und darauf hinzuweisen, was der Zuschauer inhaltlich quasi sehen wird. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Ja, dieses Voice-Over, ich habe mir den Trailer angeschaut, fand ich auch sehr störend in jedem Fall. Muss man auf jeden Fall wissen, worauf man sich einlässt. Der Film läuft auf jeden Fall jetzt in der Kinobar Paragraph Frühling in der Reihe Filme gegen das Vergessen. Miss Holocaust Survivor. Danke dir. Und schließlich gibt es noch einen weiteren Film im Cine-Ding, den ich auch gesehen habe. Das ist allerdings wirklich schon ziemlich lange her. Der lief letztes Jahr in Karlovy Vary und wie ihr wisst, ist das ja immer im Juli und irgendwie sind seitdem schon viele Filme gewesen. Deswegen bin ich da so ein bisschen raus fast schon, obwohl ich ihn schon durchaus interessant fand. Plant 75 heißt er, um ihn auf Deutsch auszusprechen, das japanische. Lasse ich jetzt mal außen vor. Ein Film von Chi Hayakawa, der ein interessantes Projekt zeigt, nämlich das also durchaus realistisch auf jeden Fall auch, nämlich die Tatsache, dass den Menschen wegen der Überpopulation und den schwindenden Ressourcen nahegelegt wird, sich mit dem 75. Lebensjahr das Leben zu nehmen, um die Gesellschaft zu entlasten, um etwas Gutes zu tun für die Allgemeinheit. Das wird hier ziemlich eindringlich erzählt aus der Perspektive zum einen einer Frau, die sich für diesen Schritt entscheidet tatsächlich und auf der anderen Seite, also und wie sie dann halt eben auch mit diesem ganzen Plan und mit den Werbemaßnahmen und dem Versuch irgendwie sie dafür zu gewinnen halt auch konfrontiert wird. Die leben dann ein gutes Leben dort quasi die letzten Jahre oder die letzte Zeit ihres Lebens und werden dann halt eben sterbebegleitet. Und auf der anderen Seite erleben wir das Ganze eben auch aus der Perspektive einer jungen Frau, die sich für diesen Berufsweg entscheidet, auch aus finanziellen Gründen. Und das ist dann auch wiederum etwas, was ja auch so ein moralisches Dilemma aufzeigt. Sehr interessant, sehr faszinierend fand ich den Film in jedem Fall. Er war eindringlich und eindrücklich, auch wenn ich mir die Bilder jetzt nochmal angucke und so mir den Film ins Gedächtnis rufe. Da ist schon viel geblieben in jedem Fall und er ist sehr, sehr einfühlsam und sanft erzählt. In einem Land, in dem eigentlich ja die Leute noch ohne weiteres bis 75 und darüber hinaus auf der Straße stehen oder in Museen stehen oder sonst irgendwo stehen und arbeiten tatsächlich. Also Das Rentenalter ist ja nicht so geregelt, wie es das bei uns ist. Viele, viele Menschen arbeiten halt bis auch noch ins höchste Alter hinein. Und ja, hier in diesem Fall ist es dann halt auch so, dass sie sich darüber Gedanken machen, ob das denn so das Richtige ist, das wahre Leben ist, oder ob sie nicht doch irgendwie lieber den Stecker ziehen wollen und auch irgendwo sich diesem Wert, diesem Gewinn für die Allgemeinheit, wie es hier verkauft wird, halt irgendwo hingeben. Plan 75 könnt ihr jetzt sehen, der Film läuft ab dieser Woche im Cine-Ding, hat einen kleinen Start, läuft also heute Abend nochmal, war in diesem Jahr oder im letzten Jahr beim Cannes Film Festival auch zu sehen und ist ab jetzt auch im Kino, Plan 75. So, jetzt habe ich mal durchgezählt hier. Ich glaube, wir haben alle tatsächlich viel los diese Woche im Kino. Zwei Filme haben wir tatsächlich nicht gesehen, die in Leipzig anlaufen. Also es geht immer noch mehr. Zum einen ist das Monster im Kopf ein Film, bei dem ich echt gespannt war, bei dem ich echt neugierig war, denn er erzählt wohl sehr, sehr eindrücklich und eindringlich hier die Geschichte von einer Frau, die ihr Kind zur Welt bringt in Knast. Unglaublich kraftvoll gespielt von Franziska Hartmann, die überall gelobt wird hier und der man sich wohl echt nicht entziehen kann auf der Leinwand. Der Film von Christina Ebels, Monster im Kopf, leider nicht gesehen in dieser Woche, aber ebenfalls zu sehen. Ihr könnt euch selber ein Bild machen. Der Film läuft ab jetzt im Luro-Kino. Und außerdem im Kino ist die Verfilmung einer bekannten und erfolgreichen Kinderbuchreihe. Der erste Teil, Thabo, das Nashorn-Abenteuer, spielt in Swasiland und der junge Thabo muss hier als Nachwuchsdetektiv einen Fall lösen in seinem Heimatdorf. Thabo ist ebenfalls ab dieser Woche ja überall zu sehen. Tatsächlich ist der Film auch ziemlich breit gestartet, was für einen Kinderfilm natürlich nicht ungewöhnlich ist. Thabo, das Nashorn-Abenteuer, ebenfalls im Kino in dieser Woche. Im CineStar, im Regina, im Passage und im Cineplex. Und auch in Halle auf jeden Fall zu sehen. Wir hören ein kleines bisschen, weil wir jetzt einfach mal durchatmen müssen, Musik aus dem...
Der Soundtrack des Monats.
Robbie Robertson. My Land aus dem Soundtrack zu Killers of the Flower Moon. Und gleich haben wir dann noch einen Horrorfilm-Tipp für euch, oder nicht? Ich weiß nicht. Mal gucken, was Flo sagt.
Ein typischer Irre, er sagt, er ist nicht tot. Er ist nicht tot.
Na schön, aber bald hat er es
schon viel besser.
Ach, du bist doch schon so gut wie scheintot. Nein, so ein Lauwarmer kommt nicht mit, der rutscht bei mir nicht durch.
Ach ja, die Ritter der Kokosnuss, immer wieder schön. Wir sind auch noch nicht tot, wir sind noch am Leben und wollen noch ein wenig reden über den, es geht ja nicht ohne, den Horrorfilm der Woche, Florian.
Lars, ja. Ja. Ich habe eine schöne Blu-ray bekommen. Ich habe auch festgestellt, dass schon die Blu-ray-Packung einfach schon kaputt war, als ich sie bekommen habe.
Das ist immer ein gutes Skandal. Zeichen. Ich schicke sie wieder ein.
Genau, ich habe mir Blood angeschaut aus dem letzten Jahr, wenn ich das richtig im Kopf hatte, aus 2022. Mit Skeet Ulrich und Michelle Monaghan. Ich bin immer schlecht mit Namen. Skeet Ulrich ist auf jeden Fall Scream. Da kennt ihn, glaube ich, hoffentlich jeder her. Und ja, es ist geht um eine Mutter, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hat. Der Mann ist Skeet Ulrich. Und die rauszieht aufs Land mit ihren Kindern, Owen und Tyler, Junge und Mädchen, und die haben noch einen Hund und die sind auf einmal in so einem alten Bauernhaus, und der Hund entwischt, haut irgendwie ab für 3 Tage, kommt wieder und fällt auf einmal den Sohn an, und daraufhin ist der Sohn irgendwie krank und muss auf einmal Blut trinken. Und dann geht es eben darum, ne, wie organisiert die Mutter, die zum Glück Krankenschwester ist, Blut, damit das Kind die Ruhe gibt, so ungefähr. Und die große Frage, die der Film auch stellt und auch so als Tagline, so ein bisschen so als Untertitel des How far would you go to save your child? Und ich muss leider sagen, trotzdem werden da einfach Entscheidungen getroffen, wo ich so bin. Also ich habe selber keine Kinder und trotzdem habe ich so gedacht, ist das gerade dein Ernst, was du da tust? Und halt vor allen Dingen auch so schnell. Da geht es sehr schnell, sehr weit. Und denkst du, du versuchst wirklich vorher nichts anderes? Und ich meine, du bist Vater, Lars. Wie leichtfertig würdest du einem deiner Kinder sagen, ich mag das andere Kind mehr? So nach dem Motto, ich habe ein... Was, wo ich mir auch so dachte, das fällt einmal... sagt sie zu einem der beiden, ja, ich mag den anderen halt lieber und ich bin so, also ich habe keine Kinder, aber soweit ich weiß, ist das was, was kein Elternteil so leichtfertig irgendwie daher sagt oder sowas von
wegen, Leute, wer, ich hab ein Lieblingskind oder wer sowas. Wer einmal einen Elternabend erlebt hat, der, ich sag dir, ich kann dir Geschichten also erzählen.
Alles so Dinge, ja, das alles so Dinge, wo ich mir so dachte, oh je, also es war kein, also für mich, ich fand es jetzt nicht einen kompletten Reinfall, aber ich fand 115 Minuten, die 115 Minuten dann doch relativ highlightarm, sag ich mal, und hab mir halt das ein oder andere Mal an die Stirn gefasst bei dem, was da so passiert ist und wie schnell und wie schnell extrem die Leute da handeln oder vor allen Dingen halt die
moralische
Mutter.
Barrieren fallen, genau.
Ja, die existieren halt gefühlt nicht mal so richtig. Okay. Und dann finde ich es halt ein bisschen schwierig, wenn er halt diese große Frage stellt und ich halt nicht das Gefühl habe, dass die irgendwie wirklich behandelt wird oder sowas oder da halt die Figur der Mutter wirklich in einem Konflikt ist, sondern halt relativ schnell einfach, also ich hatte den Eindruck, da fällt relativ schnell einfach eine Entscheidung, was da passiert, ohne dass man irgendwie davor noch so viele andere Möglichkeiten irgendwie ausschöpft oder sowas und da irgendwie mal vielleicht drüber redet oder so.
Noch ein Satz zur Inszenierung. Funktioniert die denn vielleicht?
Heimkinogerecht? Ja. Um es diplomatisch auszudrücken, sage ich mal. Ja, also könnte auf jeden Fall, ist alles immer im Fall von könnte schlimmer sein. Aber ist jetzt auch nicht das große Highlight auf jeden Fall.
Alles klar, danke dir. Blood ist ab sofort bei Leonine zu sehen und wir versuchen es dann nächste Woche mit dem neuen Horrorfilm der Woche. Außerdem frisch erschienen Roter Himmel, da wo wir beim Thema Horrorfilm sind. Lieber Flo, großartiger Film von Christian Petzold. Hört nicht auf Flo. Sein letzter, wirklich ein tolles Ensemble-Drama hier an der Ostseeküste. Roter Himmel ist jetzt erschienen bei Piffel, bei Good Movies. Und da haben wir ein paar Exemplare der Blu-ray für euch. Und außerdem feiern wir 100 Jahre Loriot in dieser Woche, ja, 100 Jahre alt geworden, der Gute, und jetzt gibt es deswegen in dieser Stelle nochmal zum einen Loriot zu hören, klar, muss auf jeden Fall an dieser Stelle sein, nämlich in dieser Form hier.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Nicht mit mir.
Ich kenne sie ja erst seit heute.
Genau, da hatten wir ja gerade auch diese schöne Loriot-Revue im Kino und jetzt gibt es Oedipussy und Papa Ante Porters zum 10. November auf Blu-ray zum ersten Mal als Doppelpaket zum 100. Geburtstag von Loriot.
Hereinlassen.
Ich nehme meine Ente herein.
Wo ist der Stöpsel?
Sie sitzen drauf.
Filmriss Filmquiz.
Und das gibt's hier zu gewinnen, natürlich im Filmriss Filmquiz. Letzte Woche gab's Toni Erdmann mit Sandra Hüller und in dieser Woche gibt es ein neues.
Manchmal vermisse ich es.
War's nicht schrecklich eng dort?
War nicht eng. Raum ging in jede Richtung, bis ans Ende und wieder zurück. Und Ma war immer da.
Ja.
Aber im Schrank war es eng.
Was hast du denn im Schrank gemacht?
Geschlafen. Oh. Wenn nur Nick da war. Ich will zu Ma.
Ja. Ich weiß. Sie ist ganz gern noch ein Weilchen allein. Das tut ihr gut.
Tja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es außerdem in dieser Woche noch zu The Marvels ein Totebag, Notebook oder T-Shirt. Und zu Vermeer gibt es schicke Wandkalender für das nächste Jahr. Und wir sind damit raus.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Verabschiedet sich bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr alles nochmal nachhören wollt, könnt ihr das jederzeit tun unter filmriss-leipzig.de.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Dort ist die Sendung dann ab morgen online und für eine Woche außerdem auch auf radioblau.de in der Mediathek. Wir hören uns nächste Woche wieder, am Samstag natürlich, kommt am Freitag, am Mittwoch zum Filmquiz, jetzt habe ich sie alle durcheinander, Mittwoch Filmquiz, Dienstag Architektur im Film, Samstag Filmriss, bis dahin, tschüss, danke euch fürs dabei sein, danke liebe Jasmin.
Bye.
Danke Oliver.
Tschüssi.
Und lieben Dank auch an die angeschlossenen Funkhäuser, an Dennis und Flo, die noch in der Leitung sind, bye bye.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Und der Robert ist schon raus, habe ich mir sagen lassen, aber grüßt auf jeden Fall auch an dieser Stelle ganz herzlich. Ich bin Lars, ich bin raus und wünsche euch allen hier noch weiterhin viel Spaß im Programm und in nachfolgenden Sendungen.